hatte ich gehofft. Robert, ihr spielt noch ein Lied und ich kann noch mal ums Eck. Muss es halt gehen ohne ums Eck. Ja, solange mich keiner um die Ecke bringt.
Ich habe bewusst weniger Lieder, dass wir einfach Zeit haben für Zeugnis.
Ist gut. Für meine Predigt. Genau. Ja. Da gab es mal ein Gerücht in unserer Gemeinde, das ist jetzt schon eine Weile her. Gab es mal ein Gerücht, ich sei neidisch auf meinen Bruder und Freund Markus. Weiß nicht so richtig warum, weil er so gut predigt und so. Das Gerücht ist völlig aus der Luft gegriffen gewesen. Da hätte man auch sagen können, ich hätte eine Reise zum Mond gewonnen. Aber letzten Gottesdienst, vor 14 Tagen, da war ich tatsächlich ein bisschen neidisch auf meinen Bruder Markus. Ja, wirklich. Das war aber nicht deshalb, weil er also wirklich die beste Predigt gehalten hat letzten Sonntag, die ich je von ihm gehört habe. Und auch nicht deshalb, dass er so einen ermutigenden Applaus bekommen hat von euch. Also weiter so Markus und weiter so wir alle mit Ermutigung. Ja, wenn immer einer was gut macht in der Gemeinde, immer ermutigen Leute. Es tut auch uns, die wir hier vorne stehen, immer wieder mal gut. Wenn es mal richtig gut war, dass ja, aus einer Ermutigung kommt, das ist schön. Ja, nee, das war alles nicht der Grund, warum ich irgendwie so ein bisschen neidisch war. Ich war neidisch auf ihn, weil er für seine Predigt eine unglaublich gute Steilvorlage gekriegt hat. Ja? Einen Pass, der hätte schon arg schief schießen müssen, um das nicht zu einem Tor zu verwandeln. Wisst ihr, was ich meine? Die Steilvorlage, die er hatte? Dieses geniale Anspiel. Richtig.
Ja, du hast halt nicht so eine Zweierschaft wie
mir. Ich dachte mal, ich wäre dein Freund, aber irgendwie habe ich da was nicht mitgekriegt. Nee, also ich wollte euch nochmal richtig ein ganz, ganz dickes Lob sagen für das überzeugende Theaterstück. Also dir jetzt hier stellvertretend mal für alle. Ja. Genau, es war echt super. Also, und es ist unglaublich wirkungsvoll und es ist unglaublich gut, wenn auch für eine Predigt oder gerade für eine Predigt, wenn vorher ja irgendwas war, was das Thema in irgendeiner Weise visualisiert hat. Versteht ihr, was ich meine? Visualisiert, vor Augen geführt, sichtbar gemacht. Ja? Visualisierung ist ein unglaublich wichtiges Mittel, was uns beim Hören und Verstehen unterstützt. Und Jesus war auch so drauf. Also wer immer doch ab und zu mal in die Bibel reinguckt, stellt fest, dass Jesus sehr oft das Mittel der Visualisierung gebraucht. Er redet nämlich in Gleichnissen. Wer war es denn eigentlich? Neulich hat uns einer unserer Kids gefragt, was eigentlich Gleichnisse sind, gell? Doch, ich meine. Irgendeiner hat neulich gefragt, ich weiß nicht, ich glaube einer meiner Kinder, hat gefragt, was sind eigentlich Gleichnisse? Klar, das Wort ist heute nicht mehr so üblich, aber das sind Beispielgeschichten. Ja, und Jesus, der war mit seinen Jüngern unterwegs, die waren viel wandern und während die so laufen waren oder irgendwo Rast gemacht haben, hat er immer wieder mal die Chance beim Schopf gepackt, die Gelegenheit genutzt und hat seine Jünger gelehrt über Gott und die Welt und das Drumherum. Und dann hat er ganz oft Dinge aus ihrem Alltag genommen, die sie so täglich gesehen haben und hat sie als Beispiel ihnen vor Augen gemalt und gesagt, schaut, das mit dem Reich Gottes und das mit dem und dem und so ist wie das. Und dann hat er diese Geschichte erzählt als Beispiel für irgendeine Wahrheit, die er veranschaulichen wollte. Und der Text, den ich heute Morgen uns mitgebracht habe oder den Gott hoffentlich heute Morgen für uns hat, bin überzeugt davon, dass es so ist, das ist auch so ein Gleichnis. Da erzählt er den Leuten, die ihm zuhören, er sitzt da in so einem Boot, lässt sich ein bisschen rausrudern, war offensichtlich eine größere Menge an Leuten da und dann erzählt er ihnen auch wieder so eine Geschichte aus dem Alltag, um ihnen so eine Wahrheit, eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Das ist diese Geschichte, die kennt ihr alle von dem Farmer, von dem Landwirt, einem Bauer, der sein Feld bestellt. Ja? Jetzt müsst ihr euch vorstellen, die hatten nicht wie heute so computergesteuerte Traktoren mit irgendwelchen Säeinrichtungen hinten dran, die wirklich punktgenau jedes Korn in die Furche stecken. Ja, habt ihr das schon mal gesehen? Solche Säteile da hinten dran. Also mich fasziniert das brutal. Ja, also, dass da nicht noch eine Windows-Oberfläche oben drauf ist, ist gerade alles. Sondern das war damals ein bisschen einfacher. Also die haben so ein Landwirt, so ein Farmer, der hatte so eine Schüssel meistens oder keine Ahnung, so einen Sack vor sich und da war das Saatgut drin und dann ist der so über sein Feld gelaufen und hat da mal so den Samen ausgestreut. Und das erzählt dann Jesus, diesem Farmer, der eben sein Feld bestellt und erzählt, wisst ihr Leute, und das ist wie mit so einem Farmer, der über sein Feld geht und die Saatgut ausstreut. Und wie er so wirft und eben keine computergesteuerte Sämaschine hat, sondern nur seine Hand, so einen geübten Wurf, da fällt der Samen auf unterschiedlichen Boden. Man erzählt, wenn er so am Rand des Feldes sät, dann fällt so mancher Samenkorn auf den Weg. Und es dauert nicht lange, da kommen die Vögel und die sehen den Samen dort liegen auf dem Weg und Tiefflug, Schnapp, Pick und weg. Rucki zucki ist der Samen, den er da ausgesät hat, im Magen der Vögel verschwunden. Und er zählt da weiter und sagt, man sät weiter und manches von dem Samen, den er sät, fällt auf felsigen Boden. War das auch nicht so mit ihren Traktoren, dass die ihren ganzen Acker da durchgefurcht haben und wenn da mal eine Felsplatte dazwischen war, dann ist die halt rausgezogen worden. Sondern der war halt einfach zwischendrin im Acker immer wieder mal ein Stück, wo so ein Fels drunter war, da war nur eine dünne Erdkrume drüber. Ja, und dann ist eben der Same aufgegangen und wenn es mal so richtig heiß wurde, dann hatte der Same, die Pflanze, die da gewachsen ist, nicht mehr genug Wurzeln und ist verdorrt. Aber der Farmer, der hat ja nicht nur auf den felsigen Boden gesät, der hat weiter gesät und da gab es nun mal Ecken. Die Jungs damals hatten auch nicht so wie heute so massive Keulen von Unkraut, Vernichtungsmitteln. Da gab es nun mal einfach Flecken auf ihrem Feld. Da wuchsen die Dornen in Hülle und Fülle. Es ist uns nun mal verheißen, ja, seit wir, nicht wir, also Adam und Eva, meinten, sie müssten dann doch mal noch von dem einen Baum kosten. Dann gab es nun mal die Verheißung oder den Fluch, wie man es nimmt, dass nun mal die Erde Disteln und Dornen trägt auf dem Acker, den wir bestellen. Gilt auch für Leute, die keinen Acker mehr bestellen. Ich habe auch schon vieles für Umme gemacht im Geschäft, für Umme. Also der sät da und Samen fällt also dorthin, wo die Dornen wachsen. Same geht auf und die Pflanze fängt an zu wachsen, aber die Dornen wachsen komischerweise immer schneller. Sie wachsen und werden größer und überwuchern die Pflanzen von dem Samen, die der Farmer da gesät hat und ersticken diese Pflanzen. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, sondern vieles von dem Samen, das der Sämann da ausstreut, fällt auch auf sein gutes Ackerland. Und der Samen geht auf und wächst. Und was macht so eine Getreidepflanze? Genau, irgendwann hängt da oben eine dicke, fette Ähre dran. Aus dem einen Korn werden 30, 60, 100 Körner. Wir haben auch einen Spaß, das zu zählen. Ne? Ich glaube, da haben wir auch schon dran gearbeitet heute. Da kommen auch viel mehr Körner raus heute aus so einer Pflanze. Gell? Das hat Jesus sein Jüngern damals erzählt. Und die haben ihn so angeguckt, so wie ihr mich jetzt so anguckt. So. Wenn ich so eure Gesichter anschaue, euer schläft fast weg. Und mancher denkt, wo will er jetzt eigentlich drauf hinaus? Was will er mir eigentlich sagen? Aber die Jünger, die wussten schon, wenn Jesus den Mund aufmacht, hat er eigentlich was zu sagen. Also haben sie irgendwann in einer stillen Ecke gefragt, du Jesus, irgendwie haben wir es nicht ganz geblickt. Was wolltest du uns jetzt nun sagen? Mit dem Sämann und dem Samen und ich meine, ich bin Fischer. Mal gut, was aus einer anderen Kategorie und anderen Bereich zu hören, aber was soll ich damit? Ja? Jesus reagiert ein bisschen ungehalten und sagt, Jungs, also wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wenn ihr schon diese Beispielgeschichte nicht versteht, wenn ihr schon nicht kapiert, was ich euch damit sagen will, also weiß ich auch nicht. Wie wollt ihr dann die etwas schwierigeren Gleichnisse kapieren, die ich noch für euch habe? Also er ist nicht ganz so begeistert davon, dass sie es nicht verstanden haben. Ich frage jetzt mal lieber nicht, ob ihr es verstanden habt, sondern ich gehe jetzt einfach mal weiter, weil Jesus dann in seiner Gnade doch hergeht und ihn erklärt, was er mit dem Gleichnis gemeint hat. Und das wollen wir heute Morgen mal so ein bisschen durchfräsen. Bitte? Okay. Markus, Kapitel 4, das, was ich eben erzählt habe, ab Vers 3, und wir legen jetzt los ab Vers 14. Vers 14, da um 13 sagt dann Jesus, er spricht zu ihnen, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr alle Gleichnisse verstehen? Also offensichtlich ist es ein relativ einfaches Gleichnis, was er da erzählt. Und dann sagt er, fängt an und sagt, der Sämann sät das Wort. Der Sämann sät das Wort. Also worum geht es in unserer Beispielgeschichte? Was will Jesus verdeutlichen? Es geht ums Wort Gottes. Das heißt, Jesus will hier an dieser Beispielgeschichte etwas erklären darüber, wie das so ist, wenn die Wahrheit über Gott und die Wahrheit von Gott erzählt wird. Wenn das weitergegeben wird. Dann sagt er, wenn jemand das Wort Gottes erzählt oder wenn das Wort Gottes rüberkommt, wenn ich mein Wort aussende, wenn meine Jünger gehen und mein Wort sagen, meinem Auftrag gehen, dann ist es wie mit so einem Farmer, der Same auf sein Feld sät. So, und was passiert mit Samen, der ausgesät wird auf dem Feld? Er geht auf. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, Boden da ist, Sonne da ist, Regen da ist, in der richtigen Kombination, dann geht er auf, es wächst eine Pflanze draus, richtig? So, und wozu sät der Bauer Samen aus? Warum macht er Pflanzen? Weil das so schön ist, wenn die Felder grün sind? Nein, er will ernten, genau. Er möchte Frucht sehen an seinen Pflanzen. Ja, der Obstbauer, der will Äpfel sehen an seinen Bäumen und Birnen. Und der hier sein Getreide sät, der will eben Getreide ernten, weil er auch Kohldampf hat, er und viele andere, und davon leben will. Und das ist so mal die erste Info, die ich mega technisch gigantisch finde an dieser Botschaft. Ja, dass nämlich die Nachricht von Gott, die Botschaft von Gott, die Verkündigung von Gottes Wort, nicht nur einfach eine Information ist, die wir weitergeben. Also wir erzählen nicht nur irgendeinen wahren Sachverhalt. Ja, die Wand ist gelb, also sagen, oh, die Wand ist gelb, okay, haben verstanden. Ich bin farbenblind, ich sehe es nicht. Ja, sondern das Wort Gottes, wenn das weitergesagt wird, ist das etwas, das Wachstumspotenzial hat. Versteht ihr? Das ist etwas, das wächst, das etwas bewirkt, das Kraft hat. Es ist nicht nur eine Information, die wir weitergeben, sondern es ist etwas, das Frucht trägt, Ergebnisse hervorbringt, Konsequenzen. Das Wort Gottes ist was Dynamisches, was Kraftvolles, was Lebensschaffendes. Nicht einfach nur eine Information, eine Message. So, und dieses Wort Gottes, sagt Jesus, wird ausgesät unter den Menschen. Ich schreibe mal Klammer auf, soll ausgesät werden unter die Menschen. Ja, Matthäus 28, unser Auftrag, ja, geht hin in alle Welt. Ja. Das Wort Gottes wird und soll ausgesät werden und es ist wie Samen auf dem Acker und hat die Power zu wachsen, Frucht zu bringen und was Großes zu bewirken. Also ich empfinde es so, wenn er sagt, 30, 60, 100-fältig Frucht. Ich, boah, da ist richtig was drin, das hat Potenzial, da kann was daraus werden. Und wisst ihr was? Wenn Gottes Wort ausgestreut wird, dann ist Frucht was ganz Normales. Frucht ist normal. Frucht ist normal. Das ist veranlagt. Das liegt im Wort Gottes sozusagen mit drin, dass da was draus entsteht. Also ich finde es stark. So, und was ich auch stark finde, ist, dass wir Frucht gar nicht produzieren müssen. Wenn ich über den Text saß, ja, der Frucht ist normal und so, und gelesen und sich da, hey, das ist ja cool. Die Erde, also die Erde macht die Frucht gar nicht. Das liegt einfach in dem Samen, der wächst einfach. Das kommt von alleine sozusagen. Das ist da drin, veranlagt. Ja? Also wir müssen die Frucht gar nicht machen. Gott sagt nicht in seinem Wort, hey, mach Frucht. Das Wort Gottes bringt die Frucht in uns hervor. Aber Jesus erzählt in seinem Gleichnis und sagt, hey, nicht überall kommt dieser Automatismus der Frucht zustande. Nicht bei jedem kommt es zu dieser Frucht. Liegt es jetzt am Samen? Nein. Woran liegt es? Jesus hat gesagt, es liegt am Boden. Genau, es liegt am Boden, wo der Samen hinfällt. Es liegt an den Rahmenbedingungen. Frage an dich, ganz persönlich, Frage an mich. Ist die Frucht des Wortes Gottes, ich definiere das jetzt nicht näher, ich sage das jetzt mal einfach so, das kann jeder dann irgendwie assoziieren, ist die Frucht des Wortes Gottes in deinem Leben spürbar und sichtbar? Stell dir mal die Frage. Hat es, dass du Gottes Wort gehört hast, dass du hier bist, hat es Konsequenzen, die sichtbar sind in deinem Leben für dich und für deine Umwelt? Kann das Wort Gottes wachsen in dir und seine Frucht bringen? So, und die Frage, die sich dabei stellt, ist doch, was für ein Boden bin ich? Also, wenn ich das Gleichnis richtig verstehe, fragt sich die Frage nicht, mache ich Frucht? Sondern bin ich ein Boden, auf dem Gottes Wort seine Frucht bringen kann? Und ich möchte euch jetzt einladen, mal die vier Böden durchzufräsen, durchzuackern, durchzupflügen, um mal zusammen zu schauen, was da so für Böden gibt und was Jesus so sagt, warum er so diese Böden als Beispiel benutzt. Seid ihr dabei? Gut, Boden Nummer 1. Der Weg. Vers 15. Die am Wege, das sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Sämann sät, es fällt auf den Weg, da liegt's. Die Vögel sehen das, holen sich's. Jesus sagt, das sind die, da wird das Wort Gottes gesät, die hören das. Und dann kann der Satan einfach kommen und kann sich's wegpicken. Das heißt, der Boden 1 ist, das Wort Gottes findet gar keine Tiefe, findet überhaupt nichts, wo es rein kann. Und ich habe so mal zu den Boden 1, die Leute, die so den ersten Boden darstellen, habe ich gesagt, das sind so die Hartherzigen. Das sind die Menschen, die irgendwann im Laufe ihres Lebens, warum auch immer, ihr Herz hart gemacht haben, dicht gemacht haben. Mir sind viele solcher Menschen begegnet schon. Das waren entweder persönliche Schicksalsschläge, ja, so, sie durchaus nichts dazu können, oder Dinge, wo sich Erwartungen und Wünsche nicht erfüllt haben im Leben, man einfach dann trotzig geworden ist. Aber auch Menschen, die zu inneren Überzeugungen gekommen sind, die sie so wollten. Ich spüre das immer wieder so in der Diskussion über den Glauben, im Reden über den Glauben, wenn es um Evolution geht und Kreation und so, wo ich einfach spüre, hart, fest, zu betoniert. Ja? Und da kannst du das Wort Gottes ausstreuen, da kann das Wort Gottes kommen und es fällt auf einen harten, festgetretenen Weg. Und der Feind Gottes, der ja immer Interesse hat, das Wort Gottes wegzunehmen, hat überhaupt keine Schwierigkeit, ja, zu kommen und es gerade wieder abzugrapschen. Weil überhaupt keine Erdkrume, nichts da ist, wo der Same rein kann und dann aufgehen und irgendwo Füße fassen, Wurzel fassen. Nichts. Die Hartherzigen. Der Feind Gottes hat ein leichtes Spiel und ich möchte heute Morgen ermutigen, wenn du spürst, du bist hartherzig und du spürst, Gott kommt gar nicht durch bei mir. Das Wort Gottes bleibt an der Oberfläche. Und es wird mir immer wieder genommen. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott spricht zu mir, rührt mich an, berührt mich. Und am nächsten Tag habe ich das Gefühl, alles wieder weg. ich möchte dich einladen, prüf, was macht dein Herz hart? Wo hast du dein Herz hart gemacht? Wo hast du dicht gemacht? Und da sagt Gott, Herr, brich mein hartes Herz wieder auf. Mach es wieder weich. Schenk, dass es wieder Boden ist, der, wo das Wort Gottes wieder Fuß fassen kann. Egal, was es war, wer es war, egal, wenn du dein Herz hart machst, schadest du nur dir selber. Lass nicht zu, dass du hart wirst. Boden Nummer 2. Der felsige Untergrund. Also, ein Teil im Acker, wo sehr wohl Boden drüber ist, aber relativ dünne Krume und darunter Fels. Vers 16 und 17. Gleicherweise, wo auch auf steinigen Boden gesät wurde. Das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, alsbald mit Freuden aufnehmen. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Hernach, wenn Trübsal oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, nehmen sie alsbald Anstoß. So, da gibt es Leute, da fällt das Wort Gottes durchaus auf guten Boden. Sie sind begeistert. Sie spüren, hey, wow, da ist Power dahinter. Hey, das macht mein Leben reich. Hey, das ist das, was ich gesucht habe. Sie sind oft schnell dabei. Und der Same geht auf. Ah, fängt an zu wachsen. Aber er kann nicht tief Wurzel fassen. Und in dem Moment, wo sich Schwierigkeiten einstellen, in dem Moment, wo Gegenwind kommt, plötzlich wollen sie nicht mehr. Jesus sagt, sie nehmen Anstoß. Sie ärgern sich darüber. Stört sie. Hey, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dass ich Gegenwind kriege, habe ich mir nicht so vorgestellt. Dass es Stress macht, habe ich mir nicht so vorgestellt. Wo ist mein Gott? Hey, das hat sich doch alles so toll angehört. Und sie kicken es einfach weg. Aber Leute, meine Erfahrung, meine bescheidene Erfahrung aus, 25 Jahre gläubig sein, meine bescheidene Erfahrung ist die, Schwierigkeiten sind normal. Und in dieser Welt, solange wir in dieser Welt sind, werden wir, wenn wir mit Gott leben, Gegenwind haben. Wer also eine Radtour nur von der Küste ins Inland fährt, weil er nämlich dann Rückenwind hat, der hat es schwierig in einem Leben mit Jesus. Da fahren wir gelegentlich gegen die Küste und haben damit den Wind von vorne. Nun ist es ja so, wir leben in Deutschland ja jetzt in einem Land, wo wir nicht ins Gefängnis wandern, wenn wir an Jesus glauben. Gott sei Dank nicht. Also wir feiern hier in einem ganz offiziellen Hotel unseren Gottesdienst, einen ganz normalen Mietvertrag und niemand behelligt uns dafür, dass wir zusammensitzen, dass wir Gott anbeten durch Lieder, dass wir hören auf Gottes Wort. Niemand kommt rein und nimmt uns gefangen und steckt uns 2 Tage ins Gefängnis. Trotzdem, wer in unserer Zeit, in unserem Land christliche Werte lebt und vertritt, Jesus nachfolgt, kann sehr wohl Ärger bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre das so im Kollegenkreis. Wenn ich dann doch mal meinen Mund aufmache, werde ich oft belächelt. Oder, ich habe das Thema eben schon angeschnitten, wenn ich das Thema Evolution auch nur im Entferntesten hinterfrage, nur antippe, nur sage, Leute, ihr habt den größeren Glauben wie ich. Den viel größeren. Ja, sie haben den größeren Glauben wie ich entschieden. Dass eine unendliche Anzahl, eine Kette, eine milliardenlange Kette von Zufällen mich hervorgebracht hat. Also mich vielleicht noch, aber andere. Und jetzt auch noch vom Affen kommt. Ich sage mal, Leute, wenn ihr vom Affen abstammen wollt, von mir aus, ich nicht. Ich möchte von Gott abstammen. Gott sagt, ich bin sein Ebenbild. Er hat mich in seinem Bild gleich gemacht. Das ist mir die bessere Botschaft. Als zu hören, komm mal nicht mehr. Und irgendwann habe ich mich aufgerichtet, Habt die Banane zur Seite gelegt? Isst sie nur noch gelegentlich? Aber wir sind ja wieder dabei, ja? Wir sitzen immer vorm Computer, das heißt, wir werden wieder immer krummer. Irgendwann sind wir wieder hier. Leute, also ich mache die Frage, du musst mal mit einem Zeitgenossen von heute nur im Entferntesten an der Evolutionstheorie kratzen. Hey, das ist ein Sturm der Entrüstung. Die Leute werden militant. Also ich wäre schon beinahe gekreuzigt worden. Wie kann man in der heute so aufgeklärten Zeit, es ist doch bewiesen. Was ist bewiesen? Nichts ist bewiesen. Ja? Aber nur so ein Beispiel. Und da kannst du schon richtig Stress kriegen. Und die können dich dann auch fies an der Seite liegen lassen. Ja? Und das sind dann so Momente, wo du merkst, ich könnte zum Außenseiter werden, wenn ich gelegentlich meine Stimme erhebe. Und einfach, muss ja nicht immer rumproleten, sondern einfach mal sagen, was Sache ist. So, da kann man schon Stress kriegen. Oder wie ist es, wenn einfach Dinge in meinem Leben, ja, wenn das Wort Gottes in mein Leben kommt und es hat persönliche Konsequenzen für mich. Hey, ich soll Dinge lassen. Ich kann mir da schon so zwei, drei Sachen in meinem Leben vorstellen. Da wird es sehr unangenehm. Da gibt es richtig Gegenwind. So, was mache ich dann? Wenn ich spüre, Gott hat Ansprüche an mein Leben, die gefallen mir nicht. Gegenwind und Schwierigkeiten. Mancher kommt deshalb nicht zu dem Erlebnis, dass das Wort Gottes in ihm seine Frucht bringt. Boden Nummer 3. Disteln und Dornen. Ich bin neulich, aber letztes Jahr im Herbst, spazieren gegangen oben bei uns an der Schwanner Warte. Wunderschönes Fleckchen Erde. Rechts zum Biobauer. Also der spritzt nichts mehr und so. Feld angepflanzt mit Getreide. Und da wachsen echt super die Kornblumen dazwischen und so. So, das sieht richtig stark aus. Und da gab es eine Ecke in seinem Feld. Da hatten sich die Dornen eingenistet. Leute, das war der Hammer. Die haben definitiv alles überwuchert. Das war ein ganzes Eck in seinem Feld. Die sind riesig geworden. Also nicht Dornen, sondern so ein Distelgestrüpp da. So. Und dann kriegen die so Blüten. Und wenn die mal anfangen, dann ist okizuki sein ganzes Feld. Und der ist dann gekommen, wisst ihr, was der gemacht hat? Der ist gekommen, noch bevor diese Disteln da sich dann völlig entfalten konnten, und hat das ganze Eck von seinem Feld abgemäht. Und umgezackert. Ratzfatz. Also so ein Viertel von seinem Feld war weg. Weil er wusste, wenn ich da nicht dagegen gehe, dann ist der Rest von meinem Feld auch noch vernichtet. Also, das ist kein Spaß hier. Das ist ganz schön übel, wenn die Dornen sich da in deinem Feld einnisten. Andere sind, bei denen unter die Dornen gesät wurde. Das sind die, welche das Wort hören. Aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Ich persönlich glaube, das ist der Boden, das ist unsere größte Gefahr. Also das beobachte ich bei mir und auch bei anderen. Ich glaube, hier sind wir so richtig, also hier haben wir so richtig Stress an dem Boden. So die Sorgen der Weltzeit, der Betrug des Reichtums, die Begierde nach anderen Dingen. Ich möchte euch erzählen von einem Mann, nennen wir ihn Matthias. Der Matthias, der war der erste Mensch, der sich bei mir bekehrt hat. Meine Erstlingsfrucht. Der Matthias, der hat sich bei mir für ein Leben mit Jesus entschieden. Er war damals in der 5. oder 6. Klasse, es war im Schülerbibelkreis. Wir haben eine Freizeit gemacht vom Schülerbibelkreis aus. Und wir waren da relativ aktiv unter den Jungleuten in 5. und 6. Klasse da. Und der Matthias, der hat es irgendwie geblickt. Ich weiß nicht warum. Der kam auf mich zu und sagt, er muss sich entscheiden. Ich sage, also gut, mit dem Auto rausgefahren, zu zweit. Er hat sich bekehrt, hat Jesus sein Leben übergeben. Und der Matthias, der hatte echt Feuer für Jesus. Kleiner Kerle, 11, 12 Jahre, richtig Feuer für Jesus gehabt. Das war super. Wir hatten echt eine gute Zeit im Schülerbibelkreis in der Zeit. Es waren noch andere dabei und da war richtig Begeisterung. Das hat richtig Spaß gemacht. Mit der Zeit habe ich gemerkt, irgendwie, Matthias, der wird immer ein bisschen bedrückter so. Und ich bekam dann raus, dass seine Mutter Stress machte. die fand es gar nicht toll, dass der Matthias jetzt da dauernd im Schülerbibelkreis ist und dass er jetzt fromm geworden ist. Und das fand die Mutter gar nicht toll. Die Mutter war der Meinung, dass der Matthias sich um Wichtigeres kümmern soll. Wichtigeres war Hausaufgaben machen, gute Noten schreiben und Kanu fahren. Also begann der Matthias, gute Noten zu schreiben und Kanu zu fahren. Es ist schwer für einen 12-Jährigen oder 13-Jährigen, ja, sein Feuer für Jesus zu behalten, wenn er zu Hause so massiv mit einer Löschdecke zugedeckt wird. Und es kam dann halt, wie es bei ihm kommen musste. Das Feuer wurde kleiner und kleiner. Und er studierte dann Medizin. Und wer so Medizinstudium kennt, weiß, dass einen das ziemlich ganz beanschlagen kann, vereinnahmen kann. Und so hat er halt geguckt, dass ja, er sein Leben da in den Griff kriegt, seine Karriere gemacht bekommt. Und was interessant war, ist, dass ich im Laufe der Zeit erfuhr, dass der Matthias nicht das erste Feuer war, was durch diese Frau ausgelöscht wurde. Ich erfuhr, dass sein Vater, der Vater von Matthias, dass der früher als junger Mann im Posaunenchor höchst aktiv war. Ich hatte mal seine Bibel in die Finger gekriegt, also die von seinem Vater, weil der Matthias hatte die mal dabei. Die war komplett angemalt, von vorne bis hinten, unterstrichen, Kommentare, bunt angemalt. Der hat nicht nur Posaune gespielt, die hatten richtig Bibelarbeit gemacht. Der hat richtig in der Bibel gelesen und gearbeitet. Aber dann heiratete er diese Frau. Und sie war der Meinung, dass ihr Mann sich um Wichtigeres kümmern sollte, als um Posaunen spielen und Bibel lesen. Also hat er ein Haus gebaut und hat Geld verdient für sein Haus. Und sein Feuer hat nicht mal ausgereicht, um das Feuer seines Sohnes am Leben zu halten. Die Sorgen des Alltags, die Verführung des Wohlstands, das Streben nach dem Genuss dieses Lebens. In meinen Augen der gefährlichste Boden für uns. Also wenn ich mich angucke, sehe ich hier die größte Gefahr, dass das Wort Gottes nicht seine Frucht in meinem Leben entfalten kann. Denn Jesus sagt ganz klar, die Sorgen des Alltags, die Verführung des Wohlstands und das Streben nach Genuss haben das Potenzial, das Wachstum des Wortes Gottes in unserem Leben zu verhindern und die Pflanze zu ersticken. Dann sind wir vielleicht noch irgendwie fromm und christlich. Und den Matthias irgendwann mal getroffen, zweimal noch später. Es ist nicht so, dass er unchristlich war, wisst ihr? Aber dieses Feuer und diese Frucht war nicht da. Aber es lohnt sich, Leute, die Hindernisse zu überwinden. Es lohnt sich, nicht hart zu werden. Es lohnt sich, Gegenwind und Schwierigkeiten standzuhalten in unserem Leben. Und es lohnt sich, Sorgen und Genuss nicht die Oberhand zu geben in unserem Leben. Es lohnt sich. Die aber auf das gute Erdreich gesät sind, das sind die, welche das Wort hören und es aufnehmen und Frucht tragen. Die eine 30-fältige, die andere 60-fältig und der dritte 100-fältig. Leute, das Wort Gottes ist nicht einfach nur eine Information. Das Wort Gottes hat lebensverändernde Kraft. Gott versorgt seine Botschaft mit der nötigen Kraft. Die Leute hat erzählt von einer Frau, das ist neulich passiert in Karlsruhe, die war massiv psychisch krank. So krank, dass ihre Therapeutin gesagt hat, unheilbar. Mit den therapeutischen normalen Mitteln der Betreuung, unheilbar. Die Frau war in einem Gottesdienst, wurde für sie gebetet, sie war gesund, Sie ging zu ihrer Therapeutin, hat erzählt, was mit ihr passiert ist. Ihre Therapeutin hat sie durchgecheckt und hat gesagt, du brauchst nicht mehr kommen, du bist definitiv gesund. Gottes Wort hat diese Kraft. Aber dabei bleibt es nicht, nicht bei dieser einmaligen Heilung. Sondern wenn wir uns permanent dem Reden Gottes aussetzen und wenn wir es umsetzen in unserem Leben, wenn wir hören und tun, ihr kennt es, Jakobusbrief, ja, Hörer und Täter des Wortes. Jesus in Matthäus 7, Bergpredigt, wo er sagt, die sind klug und bauen ihr Haus auf Fels, die mein Wort hören und tun. Dann bekommt unser Leben eine ganz andere Qualität. Jesus sagt, ich bin gekommen, dass sie Leben und volles Genüge haben. Jesus hat gesagt, hey, ich bringe euch Leben in Vollendung. Perfekt. Leben, das fruchtbar ist und Frucht bringt. Gottes Wort wird ausgesät. Das ist die Botschaft. Solange bis Jesus wiederkommt. Halleluja. Und es hat Kraft. Und es wächst und es bringt Frucht. Wir haben lediglich darauf zu achten, dass die Bedingungen dazu in unserem Leben stimmen. Wir müssen ein guter Boden sein und dann trägt das Wort seine Frucht. Und nochmal die Frage an dich, an mich. Trägt mein Leben die Früchte des Wortes Gottes? Bin ich ein guter Boden oder bin ich ein schlechter Boden? Robert, ich weiß nicht, kannst du vielleicht ein bisschen Musik machen? Naja, gut. Weil ich möchte euch einladen, dass wir vielleicht noch eine kurze Zeit haben, das Lied hören vom Robert und Stille haben und uns dieser Frage aussetzen, die Frage aushalten. Du, wir können das Lied... Robert, wir singen das Lied dann danach, okay? Dass wir das aushalten, die Frage, bin ich ein guter Boden? Und kann das Wort Gottes, bringt das Wort Gottes seine Frucht? Wie sieht es aus in meinem Leben? Das jetzt so vor mir. So ein Ackerfeld mit lauter Ähren drauf. Es reif ist zur Ernte. Und es ist mein Wunsch, mein Anliegen, mein Gebet, Jesus, dass das ein Bild für unsere Gemeinde ist. Dass wir so ein Ackerfeld sind, Herr, dein Ackerfeld, in dem wir stehen als reife Ähren voller Frucht. Und ich bete jetzt, Jesus, dass du kommst und dass du uns mit deinem Geist offenbarst, wo wir kein guter, fruchtbarer Boden sind. Und dass du es in deiner Liebe jetzt tust, nicht anklagend, sondern offenbarend, Herr. Und mit dem Angebot deiner Veränderungskraft. Komm her und schenk du, hilf uns dabei, dass wir ein guter Boden sind, dass wir dein Wort aufnehmen in uns, dass es wachsen kann, Wurzel finden. Herr, und befreie uns von all dem, was uns hindert, ein guter Boden zu sein. Herr. Und es bete ich jetzt für uns alle hier, dass die Hindernisse in unserem Leben ausgeräumt werden, die Härtigkeiten, der Fels, die Disteln und Dornen, Herr. Du weißt, was es ist im Leben von jedem Einzelnen. Und ich bete jetzt, dass du kommst durch deinen Heiligen Geist, mit deiner freisetzenden Kraft, dass du offenbarst, dass du redest und dass wir offen sind und sagen, Herr, nimm das weg. Und du bist gut, du tust das, Herr, das ist super. Ich danke dir für deine großartige Botschaft, dass nicht wir die Frucht bringen müssen, sondern dass dein Wort es in uns tut, die Frucht von alleine wächst. Das ist genial, Herr. Aber wir wollen ein guter Boden sein dafür. Danke, dass du das wirkst in uns. Halleluja. In Hebräer 4, Vers 12, da steht: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines zweischneidigen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes und trennt dort Menschliches von Göttlichem und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Jesus, und wir wollen es jetzt aushalten, dass dein Wort wie so ein scharfes, zweischneidiges Schwert in uns dringt. Dass es dort Menschliches von Göttlichem trennt und die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens offenbart. Herr, ich will es zulassen. Ich weiß, es wird nicht angenehm, aber es ist gut für mich. Danke dafür, Jesus. Halleluja. Wir laden dich ein, Geist Gottes, dass du kommst und es tust in uns. Und dass wir ein fruchtbares Ackerfeld werden vor dir, Herr. Halleluja. Danke dafür, Jesus.
Ja, das hat mich noch so angesprochen, auch der Boden, der hart geworden ist, oder der, ja, der Boden am Weg, der hart ist. Und ich habe einfach den Eindruck, dass ja, Menschen hier unter uns sind, die das spüren, die ihre Herzen hart gemacht haben, dass der Same Gottes und das Wort Gottes nicht aufgehen konnte, dass einfach Dinge in eurem Leben passiert sind, wo ihr euer Herz hart gemacht habt. Und ja, ich möchte jetzt einfach noch beten für die. Und wer sich da angesprochen fühlt, der darf auch aufstehen, um das einfach auch zu bezeugen vor Gott. Der Wunsch, dass da Gott hineinkommt mit Heilung und ja, dass er einfach den Boden wieder weich machen kann, dass der Same da auf die Erde fallen kann und wieder aufgehen kann. Vater, du kennst die Herzen. Du kennst das Leben von jedem Einzelnen. Du hast Dinge zugelassen, die wir nicht verstehen können. Und ja, wo wir unser Herz hart gemacht haben. Aber Vater, wir wollen wieder umkehren zu dir und sagen, dass wir dir da Raum geben wollen. Dass du da hineinkommst mit Heilung. Dass du den Boden wieder bearbeiten kannst. Dass der Boden wieder weich wird. Und dass der Same da wieder drauf fallen kann und aufgehen kann. Dein gutes Wort. Ja, ich möchte dir danken, dass du da hineinkommst, Vater, mit deinem Geist und mit deiner Heilung.